Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die eidgenössische Steuerverwaltung will Bestechungsvorwürfe untersucht und geklärt haben. Ein Schweizer Beamter soll gegen Geld beim Steuerbetrug geholfen haben, sagt ein amerikanischer UBS-Kunde. BMW verlässt Ende Jahr die Formel 1. Die Hightech-Rennwagenfabrik von BMW Sauber in Wil steht vor ungewissen Zeiten. ABB baut die längste Stromleitung der Welt, aus dem Norden Brasiliens über 2500 Kilometer nach Sao Paulo. Um 13 Uhr eine weitere Geschichte zum lieben Geld. Es ist die Geschichte der One-Pound-Lady aus England. Kath Kelly auferlegte sich ein radikales Sparprogramm, lebte mit umgerechnet 2 Franken pro Tag, hatte nach einem Jahr einen schönen Batzen auf dem Konto und einen unbezahlbaren Schatz an Erfahrungen mit dem lieben Geld. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Ueli Zindl.
Die eidgenössische Steuerverwaltung klärt Bestechungsvorwürfe im Zusammenhang mit den UBS-Kundendaten ab. Vor einem Gericht in Florida erklärte ein amerikanischer UBS-Kunde, er habe einem Schweizer Beamten $45.000 bezahlt, weil dieser ihm geholfen habe, seinen Steuerbetrug zu vertuschen. Die Schweizer Steuerverwaltung hat deshalb jetzt bei der Bundesanwaltschaft Strafanzeige gegen Unbekannt eingereicht. Dies bestätigte die Steuerverwaltung gegenüber Schweizer Radio DRS. Es gehe um den Verdacht der Amtsgeheimnisverletzung sowie um Bestechungsdelikte. Der Automobilhersteller BMW zieht sich aus dem Formel-1-Rennsport zurück. Der Vorstandsvorsitzende Norbert Reithofer nannte in München als Grund für den Rückzug einen Strategiewechsel. BMW wolle sich nicht ganz aus dem Motorsport zurückziehen, aber aus der Formel 1. Dieses Engagement werde nach der laufenden Saison beendet. Ob es zu einem Stellenabbau in München oder Hinwil kommt, steht noch nicht fest. Das BMW Sauber-Team ging seit 2006 an den Start, nachdem BMW Sauber übernommen hatte. Der direkte Vorgesetzte des Kompaniekommandanten, der vor einem Jahr die tödliche Bootsfahrt auf der Kanda organisiert hatte, bleibt straffrei. Das hat der Ankläger der Militärjustiz entschieden. Dem Major könne keine Verletzung von Dienstvorschriften oder anderes strafrechtlich relevantes Verhalten vorgeworfen werden, bestätigte die Militärjustiz entsprechende Medienberichte. Der Elektrotechnikkonzern ABB hat den Auftrag erhalten, die Technologie für die längste Stromleitung der Welt zu liefern. Die 2500 Kilometer lange Leitung wird 2 neue Wasserkraftwerke im Nordwesten Brasiliens mit der Wirtschaftsmetropole Sao Paulo verbinden. Der Auftrag hat einen Umfang von $540 Millionen. Mit der ABB-Technik sollen die Stromverluste möglichst klein gehalten werden. Der weltgrößte Stahlhersteller ArcelorMittal mit Sitz in Luxemburg meldet für das erste Halbjahr einen Verlust von fast $2 Milliarden. Wenn es keine unerwartete wirtschaftlichen Probleme gäbe, sollte die 2. Jahreshälfte eine allmähliche Besserung bringen, sagte der Chef von ArcelorMittal, der Inder Lakshmi Mittal. Trotz der Verschrottungsprämie und staatlicher Hilfe hat der französische Autokonzern Peugeot Citroën im ersten Halbjahr einen Verlust von €960 Millionen erlitten. Und der deutsche Autokonzern Daimler meldet allein für das 2. Quartal einen Verlust von €1 Milliarde. Im Norden Nigerias sind Armee und Polizei gegen Anhänger einer radikal-islamischen Sekte vorgegangen. Die Sicherheitskräfte besetzten das Hauptquartier der Gruppe und den benachbarten Stadtteil, in dem sich die radikalen Muslime verschanzt hatten. Die Islamisten hatten Polizeiposten in 4 überwiegend islamischen Bundesstaaten angegriffen. Bei den Kämpfen kamen am Sonntag und Montag rund 150 Menschen ums Leben. Diese Zahl der Behörden wird von nigerianischen Medien als zu tief angesehen. Die Sekte lehnt westliche Werte ab und verlangt, dass das islamische Recht der Scharia auch im christlichen Süden Nigerias durchgesetzt wird. Der Hagelschlag vom letzten Donnerstag in der Schweiz hat im Berner Seeland derart viele Salat- und Gemüsefelder zerstört, dass die Detailhändler jetzt Salat und Gemüse zum Teil in anderen Landesteilen und im Ausland einkaufen müssen. Vor dem Hagelschlag musste wegen des Angebotsüberschusses ein beträchtlicher Teil der Ernte vernichtet werden. Wegen Problemen mit dem Funknetz mit der SBB ist es am Vormittag auf der Schnellstrecke zwischen Bern und Olten am Vormittag zu Störungen im Schienenverkehr gekommen. Immer noch blockiert ist der Lötschberg-Basistunnel wegen eines steckengebliebenen Cisalpino.
USA gegen Schweiz bzw. US-Steuerbehörde gegen Schweizer Grossbank UBS ist die Affiche der Auseinandersetzung, die heute weitergeschrieben wird, unter anderem mit Bestechungsvorwürfen aus den USA. Wir berichten in den nächsten Minuten. Und weiter Schluss mit BMW Power in der Formel 1 und offene Fragen am Sauberstandort in Wiel. 5000 Jahre im Überblick, das Landesmuseum mit der neuen Ausstellung Geschichte Schweiz. Anerkennung von höchster Stelle, IWF Weltbank halten Chinas Konjunkturprogramm für vorbildlich. Und am Platz des Tagesgesprächs eine nächste Geschichte zum lieben Geld, das scheint's nicht glücklich macht. Allerdings keins zu haben und an einer Ladentheke zu betteln, macht auch nicht froh, sagt Kath Kelly.
You have to stand at the front of the queue and say, have you got anything free, please? And everybody else in the queue is waiting for their turn to spend money. So you have to be quite brave, quite brazen, I think, to do that.
Mutig war die Lehrerin aus England wohl schon, als sie eines Tages beschloss, ein Jahr lang mit einem Pfund pro Tag auszukommen. Und gesagt, getan. Cass Kellys ganze Geschichte über Menschen, Geld und Glück um 13 Uhr im 1. und 4. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.795 Punkten plus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 52,47 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,771. Das Wetter. In der ganzen Schweiz scheint auch am Nachmittag die Sonne bei Höchstwerten von 28 bis 31 Grad. Am Abend und in der Nacht ist es in den Bergen vereinzelt ein Gewitter möglich und es wird windig. Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken ab und vereinzelt fällt Regen, besonders im Osten, an den Voralpen und im Süden. Am Freitag ist es im Norden teils sonnig, in den Bergen und im Süden ist es wechselnd bewölkt mit Schauern oder Gewittern. Die Temperaturen liegen im Norden bei rund 24 Grad, im Süden erreichen sie am Donnerstag bis 32, am Freitag noch 28 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr auf der Nord-Süd-Achse, 3 Kilometer Stau vor dem Gotthard-Südportal in Airolo. Weiter Stau oder stockender Verkehr im Berner Oberland auf der A8 Richtung Interlaken, praktisch auf der ganzen Strecke zwischen Spiez und der Verzweigung Interlaken-West. Und auf der Passstraße über den Brünig zwischen Brienzwiler und der Passhöhe. In der Zentralschweiz auf der A14 Richtung Luzern zwischen Gisikon-Roth und Emmen-Süd. Sowie in der Westschweiz auf der A9 Richtung Vevey zwischen Lausanne-Venn und dem Belmont-Tunnel. Schließlich Schienenverkehr. Die Strecke Bern-Brieg ist zwischen Spiez und Wisp wegen einer Schellwerkstörung unterbrochen. Die Fernverkehrszüge werden umgeleitet. Die Reisezeit verlängert sich um etwa 20 Minuten. Außerdem verkehren am Autoverlad Simplon zwischen Brieg und Isel bis heute Nachmittag um 3 Uhr keine Züge.
Jeffrey Joenick ist eigentlich einfach ein dritter UBS-Kunde in den USA, der sich vor den amerikanischen Behörden für schuldig erklärt hat, mithilfe der UBS illegal Geld am amerikanischen Fiskus vorbeigeschmuggelt zu haben. Aber dieser Mann hat nun eine ziemlich explosive Aussage gemacht. Er erhebt Bestechungsvorwürfe gegen einen Schweizer Beamten. Beat Soltermann, was genau behauptet der Mann?
Jeffrey Joenick sagt, er habe sich bei den US-Steuerbehörden nicht selber angezeigt, weil sein Schweizer Anwalt rückblickend fälschlicherweise gesagt habe, er stehe nicht auf der Namensliste, die die UBS im Februar an die USA liefern würde. Der Anwalt kam laut Joenick an diese Informationen, weil er bei einem Beamten in Bern nachgefragt habe. Und für diese Infos habe Joenick dem Beamten über seinen Anwalt 45.000 Dollar zukommen lassen. Also mit anderen Worten, Beamtenbestechung und Amtsgeheimnisverletzung.
Und wie reagiert die offizielle Schweiz auf diesen Bestechungsvorwurf?
Die offizielle Schweiz, die wurde vom Vorwurf überrascht. Das hat man heute Morgen gemerkt. Die Amtsstellen haben zum Teil widersprüchlich und diffus reagiert auf unsere Anfragen. Auch die Bundesanwaltschaft wollte zuerst nichts wissen von einer Untersuchung, obwohl Bestechung eigentlich ein Offizialdelikt ist, sie also von sich aus tätig werden müsste. Die Ausgangslage änderte sich dann im Verlaufe des Vormittags. Roger Braunschweig, Leiter Direktionsstab bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung, sagte gegenüber Schweizer Radio, dass sein Amt eine Strafanzeige bei der Bundesanwaltschaft einreiche, und zwar gegen Unbekannt. Man wolle wissen, was dran ist an diesem schwerwiegenden Vorwurf. Das heißt, nun muss die Bundesanwaltschaft untersuchen.
Und wie plausibel ist diese Geschichte? Ist es eine scharfe Bombe oder eher ein Blindgänger?
Ja, genau das will die Steuerverwaltung geklärt haben. Jene Amtsstelle, bei der das Wissen über die Datensätze vorhanden war und sich der Bestechungsfall wohl am ehesten hätte ereignen können. Fakt ist im Moment aber, wir haben lediglich die Behauptung eines geständigen Steuerbetrügers aus den USA. Da gibt es auf den ersten Blick zwar keinen rationalen Grund, warum der lügen sollte, denn das würde seine Lage nur noch verschlechtern. Andererseits tönt die Geschichte doch eher abenteuerlich und wir wissen auch nicht, welche weiteren Motive Jeffrey Chernick noch haben könnte. Sein Name wurde ja trotz Geldzahlung ausgeliefert, will er sich also an der Schweiz rächen. Das ist reine Spekulation, aber durchaus möglich. Und es gibt auch weitere Fragezeichen, was zum Beispiel den zeitlichen Ablauf betrifft. Kann sich der Fall so überhaupt zugetragen haben? Kurz, im Moment weiß man einfach zu wenig, um sagen zu können, ganz klar, das ist eine Bombe oder ganz klar, das ist ein Blindgänger. Aber wenn es eine Bombe wäre, dann würde der Fall eine neue Dimension erreichen. Es ginge dann nicht um einen weiteren Betrugsfall mit Hilfe der UBS, sondern der Schweizer Staat wäre plötzlich involviert.
Beat Soltermann, soweit also die neueste Entwicklung, Bestechungsvorwürfe an die Adresse einer Schweizer Behörde. Daneben laufen nach wie vor die Vergleichsverhandlungen zwischen den USA und der Schweiz. Heute Nachmittag findet im Steuerstreit zwischen den USA und der UBS eine Telefonkonferenz statt mit Richter Aaron Gold in Miami, wo es darum geht, wie weit die Schweiz und die USA sind auf ihrer Suche nach einem Vergleich. Wo steht man überhaupt in diesem Verfahren? Gibt es eine Aussicht auf einen Vergleich? Und belasten nun diese neuen Bestechungsvorwürfe die Vergleichsverhandlungen? Nathalie Christen.
Die befragten Experten sind sich einig. Streng juristisch gesehen haben die Bestechungsvorwürfe keinen Zusammenhang mit den Vergleichsverhandlungen. Der Berner Wirtschaftsrechtsprofessor Peter V. Kunz.
Es sind bloße Vorwürfe eines Angeschuldigten, der sich möglicherweise sozusagen freikaufen wollte, indem er Dreck herumgeschleudert hat. Ich denke, es wäre zu früh, dem allzu viel Gewicht beimessen zu wollen.
Politisch gesehen dürfte es sich jedoch durchaus um einen Druckversuch handeln. Doch wie könnte ein Vergleich aussehen? Er sollte ja die Rechtsordnungen respektieren und den USA dennoch viele Daten liefern. Das geht nur über ein ordentliches Amtshilfeverfahren, ist für CVP-Nationalrat Pirmin Bischoff, Anwalt mit US-Patent, klar. Doch im Gegensatz zum Normalfall könnte man darauf verzichten, dass die USA der eidgenössischen Steuerbehörde Namen von Verdächtigen nennen müssen. Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zeige den Weg, so Bischoff.
Das Gericht hat jetzt einen Weg gezeigt, dass Auskünfte möglich sind, wenn nur ein Betrugsraster vorliegt. Man kann darüber diskutieren, ob das richtig sei oder nicht. Ich zweifle daran, dass es richtig ist, aber wir haben diesen Gerichtsentscheid und unter diesem geltenden Entscheid ist es möglich, auch bei betrügerischen Konstrukten Auskunft zu erteilen.
Gegen den Informationslieferungsentscheid der Steuerbehörden müssten die Beschuldigten jedoch vor Gericht gehen können. Dieser ganze Weg müsse aber deutlich beschleunigt werden, sagt Anwalt Bischoff.
Wir sollten wahrscheinlich gewährleisten, dass ein Bundesverwaltungsgerichtsurteil in der großen Mehrzahl der Fälle etwa in 6 Monaten vorliegen können sollte. Das, glaube ich auch, ist ein Vorgehen, das die Amerikaner verstehen.
Dies leuchtet dem Freiburger Staats- und Verwaltungsrechtsprofessor Peter Henny ein. Er sieht vor allem bei der Steuerbehörde eine Beschleunigungsmöglichkeit. So wie beim letzten Mal dürfe es nicht mehr laufen.
Die sind ja offenbar hin und her gewälzt worden und es gab gar keine Fortschritte während sehr langer Zeit. Und da scheint mir schon, wenn es dann dermaßen lange dauert, dass hier eine Verletzung des Prinzips der Verfahrensbeschleunigung vorliegt. Und da hätte natürlich die Politik auch dafür schauen müssen, dass das nicht passiert. Aber jetzt, wenn der Bundesrat oder wenn die Schweiz das in diesen Vergleichsverhandlungen anbietet, dann ist das etwas, was eigentlich sehr normal ist, mindestens soweit es die Verwaltung betrifft.
Mehr Bedenken gegenüber einer solchen Lösung hat Wirtschaftsrechtler Kunz. Die skizzierte Lösung sei zwar die juristisch sauberste, er zweifle aber, ob die USA wirklich so geduldig seien. Und er warnt davor, sich ganz auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu verlassen, dieses sei umstritten.
Also ein anderer Bundesrichter hat anscheinend von einem Sündenfall gesprochen. Insofern könnten die Amerikaner nicht sicher sein, dass in der Folge eines Amtshilfegesuches tatsächlich wieder gleich entschieden würde.
Wie der Vergleich auch immer aussehen könnte, alle Befragten sind sich einig, ein schneller Vergleich ist nicht zu erwarten. Denn bis am 23. September können sich Steuersünder noch selbst anzeigen und bekommen dafür eine mildere Strafe. Solange wollen die USA den Druck aufrechterhalten und noch keinen Vergleich abschließen.
BMW steigt aus der Königsklasse des Rennsports aus, kehrt der Formel 1 den Rücken. Der Entscheid hat vor allem mit dem wirtschaftlichen Druck in der Automobilindustrie zu tun. Für das BMW Sauberwerk im zürcherischen Hinwil mit seinen über 400 Beschäftigten bedeutet dies nun eine Phase der Unsicherheit. Es ist doch völlig offen, wie es dort weitergeht. Manuel Rentsch.
In diesen Minuten findet in Hinwil im Zürcher Oberland eine Pressekonferenz statt. Die Standortverantwortlichen informieren über den Ausstieg. Fest steht, dass es eine Reorganisation geben wird. Die Forschung wird nun auf andere Gebiete ausgedehnt. Statt neue Chassis und Elektronik für die Formel 1 wird künftig in Hinwil an einer neuen Technologie für die normalen Fahrzeuge gedüftelt. Der Windkanal, der für die Entwicklung der Aerodynamik gebraucht worden ist, bleibt weiterhin in Betrieb. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind geschockt. Im Gespräch mit Radio DRS ließen sie durchblicken, dass sie auf eine Rettung durch Peter Sauber hoffen. Der Pionier im Schweizer Rennsport hat das Werk in Hinwil aufgebaut. Peter Sauber war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Er sei krank, heißt es bei der Pressestelle. In München wiederum hat BMW den Ausstieg mit einer strategischen Neuausrichtung begründet. Der Konzern will vermehrt auf Nachhaltigkeit setzen. Der deutsche Automobilexperte Helmut Becker, der ehemalige Chefökonom bei BMW, begrüßt den Ausstieg aus der Formel 1.
Grob gesprochen kann man sagen, die Vernunft ist zurückgekehrt. Denn es hat sich herausgestellt, dass dieser ganze Formel-1-Zirkus eigentlich erstens eine riesige Geldverschwendung für die Hersteller ist und zweitens eigentlich nur dazu dient, die Erfinder dieser Formel 1, bestimmte Herren im Management und in der Rennleitung sozusagen, reich zu machen.
Der wirtschaftliche Druck auf die Automobilkonzerne sei derzeit groß. Deshalb müssten die Firmen sparen, sagt der Automobilexperte.
Hier müssen vor allen Dingen die Kosten gesenkt werden, da absehbar ist, dass man über steigende Absatzvolumen eben diese Kosten nicht mehr hereinbekommt.
Die Marketingkosten, zu welchen auch die Formel 1 zählt, seien derzeit zu hoch. Sie machen gemäß Helmut Becker fast 40% an den Gesamtkosten eines Fahrzeuges aus. Allein BMW gibt für die Formel 1 mehr als 300 Millionen Franken aus. Genaue Zahlen gibt es nicht.
Für das Image könnte man allenfalls dann einen positiven Effekt ableiten, wenn sie vorne wegfahren, das heißt die Nummer 1 sind. Ja. Aber weder Daimler noch BMW fuhren vorne weg, haben viel Geld in die Hand, noch Toyota noch Honda, sondern die fuhren alle hinterher.
Tatsächlich haben die klassischen Autohersteller derzeit Probleme. Neue Teams wie Red Bull fahren vorne weg. Helmut Becker vermutet, dass auch andere Automobilkonzerne aussteigen werden. Honda hat dies bereits angekündigt, Toyota und Daimler könnten folgen. Andere Konzerne seien gar nie eingestiegen.
Einen modernen Erweiterungsbau hat das Schweizerische Landesmuseum bisher noch nicht erhalten. Dafür wird das bestehende Märchenschloss neben dem Zürcher Hauptbahnhof erst einmal renoviert. Am kommenden Samstag, am 1. August, wird der renovierte Teil des Landesmuseums neu eröffnet und damit die Dauerausstellung «Geschichte Schweiz». Auf 2400 Quadratmetern gibt sie einen Überblick über 5000 Jahre Schweizer Geschichte und lässt dabei auch die alten Mythen wieder zu Wort kommen. Irene Grüter hat sich die Ausstellung zusammen mit dem Historiker Sascha Zahler von der Universität Bern angeschaut und hat mit dem Direktor des Landesmuseums Andreas Spielmann gesprochen.
Wir wollen frei sein, wie die Väter waren. Eher den Tod, als in der Knechtschaft leben.
Mythen, Helden und Hellebarden. Diese Bestandteile gehörten lange Zeit selbstverständlich zur Schweizer Geschichte. Als das Landesmuseum in Zürich vor mehr als 100 Jahren eröffnet wurde, stand Geschichte im Dienst der Politik. Sie sollte dem jungen Nationalstaat eine Einheit vermitteln. Dann kam in den 1980er und 90er Jahren die Zeit der großen Mythenzertrümmerung. Dazu sagt der Direktor Andreas Spielmann:
Vor 20 Jahren hat man diese Mythenzertrümmerung veranstaltet. Also man hat eigentlich über Mythen gar nicht mehr geredet. Und was wir machen, ist diese Mythen erzählen, diese Legenden zeigen.
Legenden in ihrer Funktion für das Selbstbild der Schweiz zeigen. Das tut diese Ausstellung, indem sie spielerisch mit Mythen umgeht. Sie nähert sich der Geschichte über 4 Rundgänge mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten. Im Kern des Gebäudes, in der früheren Ruhmeshalle vor dem Schlachtenfresko von Ferdinand Hodler, steht ein großes Mythenrad. Darauf drehen sich sämtliche Klischees zur Schweiz im Kreis, Kuhglocken und Edelweiß, Heidi und Armbrust. Dazu spielt eine Toncollage Kernszenen aus Wilhelm Tell-Filmen.
Tschüss, Vater, wir treffen Tröpfel schon.
Auf diese ironische Präsentation von Souvenirsujets folgt eine ernsthafte Darstellung ihrer Hintergründe. Auf einer langen Holzrampe illustrieren historische Objekte in Vitrinen und interaktive Stationen den Weg vom Ancien Régime bis hin zum modernen Bundesstaat. Zuoberst steht ein stilisiertes Bundesratszimmer auf einer schrägen Ebene. Überhaupt ist nichts gerade in dieser Ausstellung, die immer wieder klar macht, die Geschichte ist nie abgeschlossen, sie bleibt in Bewegung. Der Historiker Sascha Zahler von der Universität Bern sagt über seinen ersten Eindruck:
Also es werden weder Mythen konstruiert noch radikal zertrümmert. Es kommt eigentlich meines Erachtens relativ unaufgeregt daher, selbst wenn ich betonen möchte, dass auch nicht nur euphorische Aspekte der Schweizer Geschichte präsentiert werden.
Durch eine Rutschbahn gelangen die Besucher vom Bundesratszimmer direkt unter die Holzrampe und begegnen dort in einer Art Luftschutzkeller den Schattenseiten der Zwischenkriegszeit.
Ich kann mich durchaus vorstellen, dass gewisse Exponate das Potenzial haben zu provozieren. Denken wir zum Beispiel an der Ausstellung eines Passes mit dem J-Stempel oder diesen Handelsvertrag mit Nazi-Deutschland mit der Originalunterschrift von Adolf Hitler.
Ein Vertrag von 1941 mit Hitlers Unterschrift, nach diesem Objekt wird der Raum enger. Ein schmaler Durchgang führt zur Wirtschaftsgeschichte mit dem Schwerpunkt «Die Schweiz wird im Ausland reich». Thema ist hier die Exportstrategie der Schweiz, vom Söldnerwesen über die Textilindustrie bis hin zu einem wuchtigen Tresor, der in einem der letzten Räume thront. Wer Lust hat, kann einzelne Fächer herausziehen und findet darin mal einen Scheck, mal das Foto des Schahs von Persien auf Skiurlaub. Dreht man sich um, blickt man auf ein strahlendes Werbeplakat mit der Aufschrift «International Banking, definitely UBS». Mythen der Gegenwart und Mythen der Vergangenheit treffen in dieser Ausstellung ganz selbstverständlich aufeinander. Um ihre Zertrümmerung geht es heute nicht mehr, sagt Andreas Spielmann, und auch nicht darum, patriotische Gefühle zu verhindern.
Die kritische Auseinandersetzung, insbesondere mit der neueren Zeit der Schweiz, kann durchaus zu patriotischen Gefühlen führen, weil man ja nicht in naiver Weise davon ausgehen kann, dass ein Staat wie die Schweiz immer alles richtig gemacht haben sollte in der Vergangenheit. Und man kann ja auch verstehen lernen, warum man welche Fehler gemacht hat.
Die Ausstellung Geschichte Schweiz im Landesmuseum wird am 1. August eröffnet. In Italien ist es zu Zusammenstößen zwischen links- und rechtsgerichteten Bürgerpatrouillen gekommen. In Massa Carrara gingen sie mit Fahnenstangen, Schlagstöcken und anderem Werkzeug aufeinander los. Die Polizei musste die Streithähne auseinandertreiben. Damit ist genau das eingetreten, wovor die Polizei schon immer gewarnt hatte. Anstatt für mehr Sicherheit zu sorgen, werden die umstrittenen Bürgerwehren selber zum Problem. Massimo Agostinis.
Vor allem in Norditalien, zunehmend aber auch südlich von Rom, patrouillieren diese Verbände besonders nachts durch die Städte. Im Norden sind sie ausnahmslos alle von der Lega Nord initiiert und infiltriert, im Süden von rechtsaußen oder gar rechtsextremen Parteien. Nach eigenem Bekunden möchten diese Ronde die Polizei bei ihrer Ordnungsarbeit unterstützen. In Tat und Wahrheit machen die meisten dieser Verbände aber Jagd auf angeblich illegal Eingereiste. Dabei geschieht es nicht selten, dass sie in Armut abgeglittene Italiener aufstöbern, die in heruntergekommenen und aufgegebenen Wohnblocks hausen. Um diesem Treiben der rechtsgerichteten Bürgerwehren etwas entgegenzusetzen, haben sich in der toskanischen Stadt Massa Carrara linke Gruppierungen ebenfalls zu einer Bürgerpatrouille zusammengeschlossen. Das hat den Rechten nicht gepasst, die vor dem Sitz des Gouverneurs demonstrieren gingen, eine Zugslinie während 2 Stunden besetzt hielten und schließlich zur Jagd auf die Kommunisten aufriefen. Bei der anschließenden Randale wurden 5 Polizisten verletzt sowie einer von der Bürgerwehr. Mit diesem Vorfall ist das eingetreten, wovor die Polizei schon immer gewarnt hatte, dass diese Bürgerwehren von politischen Parteien, Linken wie Rechten, missbraucht werden könnten und es schließlich an den Ordnungshütern liegen werde, die Streithähne auseinanderzubringen, so wie jetzt in Massa Carrara. Dabei dürfte es nicht bei diesem einen Vorfall bleiben. Verschiedene linke Organisationen haben beschlossen, überall dort, wo es rechte und rechtsextreme Bürgerwehren gibt, ebensolche Zellen und Verbände aufzustellen. Während die Polizei ihre Vorbehalte gegen die Zulassung der Bürgerpatrouillen leise hat vorbringen müssen, sie untersteht ja der amtierenden Regierung Berlusconi, war die Polizeigewerkschaft immer viel direkter. Die Zulassung der Bürgerwehren würde es Extremisten jedwelcher Couleur erlauben, die Städte nicht sicherer, sondern unsicherer zu machen. Die Lega Nord würde hier Geister wecken, die sie später nicht mehr loswerde. Doch auch jetzt, nach den Vorfällen von Massa, lässt Lega Nord-Chef Umberto Bossi nur verlauten, Armleuchter gebe es immer, alles kein Problem, die Bürgerpatrouillen seien eine gute Sache. Der Bürgermeister von Massa greift nun zum letzten Mittel, das ihm bleibt. Er verweigert den Bürgerwehren die Bewilligung, die sie laut Gesetz benötigen. Es bleibe nun an der Polizei zu kontrollieren, dass diese Rondisti zu Hause blieben, sagt er, und fügt an, dabei hätten die ohnehin schon chronisch überforderten Carabinieri anderes zu tun.
Massimo Agostinis. Verkehrsinfo DRS von 12.57 Uhr. Achtung Falschfahrer, auf der A16 Biel-Delsberg zwischen La Hötte und Saint-Sabon-Nord kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie in beiden Fahrtrichtungen vorsichtig und überholen Sie nicht. Achtung Falschfahrer, auf der A16 Biel-Delsberg zwischen La Hötte und Saint-Sabon-Nord kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie in beiden Fahrtrichtungen vorsichtig und überholen Sie nicht. 2 Tage lang haben ranghohe Vertreter der USA und Chinas über die Finanz- und Weltwirtschaftskrise geredet und darüber, was im Welthandel geändert werden muss, um möglichst schnell aus den Problemen rauszukommen. Die Gespräche zeigen, wie wichtig die chinesische Wirtschaft inzwischen für die ganze Welt geworden ist. Mit einem gigantischen Konjunkturprogramm versucht China, seine Wirtschaft in Schwung zu halten und damit eine Stütze für die ganze Welt zu sein. Philipp Erath.
Die chinesische Regierung gibt derzeit doppelt so viel Geld für Infrastrukturprojekte aus als sonst. Gebaut werden Kraftwerke, Straßen und Schienen. Für seine Krisenpolitik hat China unlängst Lob bekommen vom Internationalen Währungsfonds. Alexis Bill Körber, Volkswirt am Forschungsinstitut BAC Basel, kann dies nachvollziehen.
Man hat es jetzt recht deutlich gesehen im 2. Quartal. Das chinesische Wirtschaftswachstum hat sich wieder kräftig beschleunigt.
Der Staat unterstützt mehrheitlich staatlich kontrollierte Firmen. Private werden derzeit weniger mit öffentlichem Geld versorgt. Das sei aber keine Absicht der chinesischen Regierung, sagt Gudrun Schüller, Volkswirtin am GIGA-Institut für Asienstudien in Hamburg. Im Gegenteil.
Es gibt jetzt von der Zentralregierung Anweisungen, dass man die Kreditvergabe an kleine Unternehmen fördert. Da gab es auch schon gewisse Erfolge, aber dies wird viel schwieriger sein.
Die meisten Firmen zögerten nämlich derzeit auszubauen und staatliche Gelder anzunehmen, weil ihnen die Absatzmärkte fehlten, erklärt Gudrun Schüller. Dies liege auch daran, dass die eigene Bevölkerung zu wenig konsumiere. Die chinesische Führung wolle das nun ändern und zwar so:
dass man die Beschäftigten entlasten will von Gesundheits- und Rentenbeiträgen im Sinne von nicht privat finanziert, sondern über staatliche Systeme. Nur das ist dann die Voraussetzung, dass der private Konsum gestärkt wird und dass man tatsächlich umsteuern kann.
Der chinesische Konsum ist auch wichtig für die Weltwirtschaft. Bisher können die Chinesen nur schwer Importgüter konsumieren, da ihre Währung künstlich schwach gehalten wird. Deshalb ist es nun wichtig, wie China im Rahmen ihres Konjunkturpaketes mit seinem Wechselkurs weiterfährt. Bis anhin hat die Weltwirtschaft von der schwach gehaltenen chinesischen Währung profitiert, weil die Waren aus China so billig sind. Doch nun sei die Politik der günstigen chinesischen Währung nicht mehr angebracht, sagt Volkswirt Alexis Bill-Körber vom BAK Basel.
Also es wäre für die Weltwirtschaft mittelfristig auf jeden Fall günstiger, wenn China eine Aufwertung seiner Währung zulassen würde, weil das eben auch die Kaufkraft der chinesischen Konsumenten stärkt und eben darüber Nachfrage entfalten würde und die Weltwirtschaft neu antreibt.
Der Währungsfonds empfiehlt denn auch, die chinesische Währung gegenüber dem Dollar aufzuwerten. Doch befehlen kann er es nicht, er verfügt über keine Sanktionsmacht. Viel zu erwarten ist von den Chinesen deshalb vorerst nicht. Gudrun Schöller.
Ich glaube, auch hier wird man nur sehr langfristig erwarten können, dass die Chinesen sich Schritt für Schritt auf eine stärkere Liberalisierung ihres Wechselkurses einlassen.
Immerhin, die ersten Schritte sind gemacht. Denn sowohl die Chinesen als auch die Amerikaner haben am derzeitigen Treffen bemerkt, dass China selber mehr konsumieren muss, damit die Wirtschaft auf der ganzen Welt in Schwung kommt. Das riesige Infrastrukturprogramm hilft dafür weniger, da es primär die chinesische Wirtschaft stützt und nicht die Weltkonjunktur antreibt.
Philipp Erat. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.